dreht sich alles um Senna und Gerhard Berger führt vor Michele Alboreto. Sensationelle Wende im Grand Prix von Italien. Ayrton Senna ist wütend, schiebt sich an. Da ist die Zielflagge. Unglaublich, Gerhard Berger gewinnt den Grand Prix von Italien in Monza vor Michele Alboreto. Ein Ferrari-Doppelsieg, ja, ist denn so etwas möglich?
Hallo und herzlich willkommen zur Folge, ich glaube 109, bei mir weiß man das nicht so genau, ich sage manchmal andere Folgennummern, als es dann in Wirklichkeit sind. Wir sprechen heute über den sechsbeinigen Hund, den Gerhard Berger, und dazu haben wir unsere Runde natürlich auch erweitern müssen um zwei weitere Beine und vor allem um zwei weitere Hände. Und zwar ist nicht nur der Chrissy, der Herr Dr. Weninger, wie ich heute im Podcast zu ihm gern sagen möchte, sondern auch mein lieber alter Freund, der Martin, bei uns in der Runde. Was er für Titel hat, wird er euch selbst erzählen. Aber zuerst meldet sich der Chrissy bei euch und ich bin schon sehr gespannt, ob er einen flüssigen Einstieg finden wird oder ob es ein bisschen holprig wird und nur ein bisschen dauert. Hört selbst.
Ja, natürlich, Oliver, mache ich das. Hallo Hände, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf die nächsten 55 Minuten mit euch. Es wird auf jeden Fall ein sehr amüsanter Podcast und ein sehr informativer. Ich möchte aber gar nicht mal lang von mir Sachen erzählen, weil wer wirklich mehr über mich erfahren möchte, kann sich die ersten 108 Podcasts ja noch einmal anhören. Da habe ich schon einiges erzählt. Die Färöer-Insel-Geschichte, die ich das letzte Mal versprochen habe, Die werde ich mir aber fürs nächste Mal aufholen. Heute widmen wir uns dem Rennsport. Martin, herzlich willkommen.
Ja, grüß dich alle miteinander. Ich bin der Martin aus Brunn am Gebirge und ich werde heute das Podcast-Team mit meiner Expertise bezüglich Formel 1 unterstützen. Und da würde ich sagen, fangen wir mal ganz einfach an, wann er geboren ist, der Gerhard, oder wie seine Kindheit abgelaufen ist.
Ja, selbstverständlich, das werden wir machen. Nur vorher muss ich euch natürlich davon informieren, dass ich kein Bananenfoto gefunden habe im Internet vom Gerhard Berger. Traurig, ja. Ist ein bisschen problematisch, möchte ich fast sagen. Hab dann auch kurz überlegt, ob ich den Martin anrufen soll und das Ganze wieder abblasen. Jetzt haben wir uns aber da schon eigentlich fast ein Jahr lang vorbereitet.
Ja, und bei dem Scherzkeks hätten wir eigentlich sicher davon ausgehen können, dass es irgendwo ein Bananenfoto gibt.
Dieser alte Scherzkeks, der Gerhard Berger, da sind wir auch draufgekommen. Der Chrissy und ich haben uns Podcasts angehört. Der Martin ist sowieso voll gepumpt, nicht nur mit Benzin, sondern auch mit Information. Und was ist eigentlich dein Bezug zum Gerhard Berger? Was ist dann so, bevor wir jetzt über seine Geburt und das alles reden, warum taugt da der Berger? Was sind deine Gefühle, deine Emotionen vielleicht da?
Ja, das hat eigentlich mit dem Fernsehen, mit dem Heinz Brüller, OF, angefangen. Wie man, sage ich, die ersten Formel 1 Rennen gesehen hat, war halt bei mir der Gerhard Berger gleich der prägendste Fahrer, weil da war er bei Ferrari 89. Da habe ich das erste Mal so fahren gesehen, so gut ich mich erinnern kann, glaube ich, in Monaco. Monaco kann gar nicht gewesen sein. Weil da hat er seinen Unfall gehabt davor in Imola. Da ist er gar nicht gefahren. Aber es war ein Rennen, irgendein Stadtkurs oder was, der ist mir noch in Erinnerung geblieben.
Aber gibt es überhaupt Stadtkurse außer Monaco in den 80er Jahren?
Ja, Phoenix zum Beispiel in Amerika,
Arizona?
Und sowas.
War
ja,
das
ja, natürlich, ja.
Und der Christian ist ja auch ein großer Experte, was Skigebiete in Amerika betrifft. Kennst du eigentlich auch mit Straßenrennen in Amerika aus?
Ein bisschen nur ein bisschen.
Sag mal, was gibt es noch für Formel 1 Veranstaltungsorte?
In den USA? Ja. Indianapolis?
Ja, super.
Das. Da. Da wird schon schwer jetzt. Nach Phoenix, okay, dann nehmen wir jetzt nur Miami dazu, wie es seit letztem Jahr der Fall ist.
Ich habe im Kopf gehabt, kann ich nicht sagen gerade. Ich habe mir gedacht, Miami stinkt nicht. Stinkt Miami?
Und jetzt hat Oliver die Qual der Wahl. Puh.
Das ist für mich ganz einfach. Der Stadtkurs in Brooklyn. Brooklyn, New York. Das ist aber Zukunftsvision, das wissen die meisten noch gar nicht.
Aber da hat er recht.
Aber da wird gemunkelt und für mich persönlich ist es schon im Herzen drinnen, deswegen nenne ich es jetzt auch.
Ich glaube, du arbeitest du gemeinsam mit Luca di Montezemolo daran, oder?
Hast du das jetzt überhaupt richtig ausgesprochen? Spricht man das so aus, Martin?
Ja, würde ich auch so machen. Ich meine, wir können zur Sicherheit noch einen anrufen, aber der Luca di Montezemolo.
Nicht schlecht, ja. Aber es gibt keinen, der das so gut ausspricht wie in Martin und mein Cousin, hätte ich jetzt fast gesagt. In Wirklichkeit ist nur mein Cousin, Martin sein alter und fast bester Freund, der David, unser zweiter Motorsport-Experte. Vielleicht kann man nebenbei ja mal anrufen, vielleicht hebt er ab und kann mal kurz Luca di Montezemolo ins Mikro sagen. Martin, rufen wir mal gleich an.
Natürlich.
Während ich den Christian vielleicht frage, der so persönlichen Bezug zum Gerci hat.
Vielen Dank für die Frage, Oliver.
Gerne.
Mir geht es ähnlich wie dem Martin, weil, oder ich glaube sogar, bitte korrigiere mich, wenn ich mich da täusche, aber ich glaube, ich habe sogar eine Zeit erlebt, in der Niki Lauda und Gerhard Berger gemeinsam in der Formel 1 gefahren sind. An einer Zeit, wo zwei Österreicher unterwegs waren, Martin nickt, also dürfte das stimmen. Und ich habe den Gerhard Berger dann immer so ein bisschen so als Nachfolger vom Niki irgendwie empfunden. Mhm. Und er war ja auch sehr erfolgreicher Fahrer. Das heißt, es hat mich schon was mit ihm verbunden. Und ich habe damals auch noch sowas wie, wahrscheinlich wie eine Art von Nationalstolz gehabt und empfunden für Fahrer aus Österreich oder aus der Schweiz.
Das hast du aber dann später abgelegt, oder? Wie du uns auch schon ein paar Mal im Podcast...
Ja, jetzt geht es nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, wie es euch da damit geht. Ich meine, ich glaube, Olli, du sagst schon, dass du jetzt dann einen Formel 1-Fahrer aus Österreich eher unterstützen würdest als einen Deutschen.
Ja, also einen Deutschen sowieso. Und aus Österreich gibt es ja leider schon länger keinen Formel 1-Fahrer. Ich interessiere mich auch mittlerweile gar nicht mehr so für die Formel 1, aber mir taugt es jetzt über euren Formel 1 Sport zu reden, in eure Emotionen wieder einzutauchen. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich eher nostalgisch veranlagt bin und weniger jetzt an der Formel 1 selber. Und
bist weniger an der Formel 1 veranlagt?
Ja, genau, ich habe gewusst, das war nicht ganz perfekt ausgedrückt, aber danke.
Nein, ich wollte nur mal nachfragen.
Dass du das nicht übergehst. Das ist schön. Ein bisschen Schule, Podcast. Ist auch ein bisschen Schule. Nicht nee, nur
wir
für,
können auch nicht aus als unseren.
Ist ein Bildungsauftrag. Es ist ein Bildungsauftrag. Von daher ist es schon okay. Ja, und mein nächster Punkt wäre eine prägende Erinnerung. Da haben wir gedacht, für mich, wenn ich an den Gerhard Berger denke, denke automatisch auch nicht nur an den sechsbeinigen Hund,
sondern an den Lamborghini, den er gehabt hat.
An den Lamborghini, wo er oben ohne gestanden ist. Ja, und auch an die Nummer 28. Das ist für mich das Prägendste.
Aber hast du nicht auch gefragt? Gerhard Berger, Lamborghini, natürlich wird er sich einen Sportwagen kaufen, keine Frage. Aber wann genau ist dieses Foto aufgenommen worden? Der Martin hat, und das war in einem Vorgespräch, gesagt, das kann nicht während seiner Ferrari-Zeit gewesen sein. Das hätten die niemals erlaubt. Aber das Foto ist wirklich so 80er Jahre, wie 80er Jahre sein können. Es geht nicht mehr 80er Jahre, es in dem Foto eben gezeigt wird. Und ihr findet das auf Google, wenn ihr eingibt, Gerhard Berger
Party.
Schaut euch das einmal an. Roter Lamborghini Countach war das, Martin, stimmt das?
Ja, so ist es.
Den habe ich sogar als Modell gehabt.
Ich glaube nicht nur du. Der hat viel gehabt.
Ja.
Ja, und was ist deine prägende Erinnerung, Martin, von
Gerhard Berger? Die prägendste Erinnerung.
Was ist mit dem Foto jetzt? Entschuldige, dass ich da jetzt eine...
Ja, das ist...
Wann ist das Foto aufgenommen worden? Was schätzt ihr?
Ja, ich schätze...
Wann hat einfach der Ferrari zu fahren?
87. Aber ich hätte gesagt, das Foto ist wahrscheinlich von 86, wo er dann das erste Geld verdient hat bei Benetton BMW. Da konnte er sich wahrscheinlich so ein Auto schon geleistet haben.
Was hat so ein Countach damals gekostet?
Puh, in Schilling. Mach jetzt damals schon Schwamm im Umrechnen. In Lire, was hast du gesagt? Nein, da bleiben wir bei Euro. Da hätten wir wahrscheinlich jetzt da 200 auf jeden Fall und dann aufwärts vielleicht noch je nach Ausstattungstyp.
Ja, der hat er schon aber also, gut verdient. Hat er da schon in Monaco gelebt? 85, 86?
Ich glaube schon. Ja. Also relativ klein, wobei, wann ist er eingestiegen?
84, da hat er noch nicht das Geld gehabt, da war er sicher nicht dort. War eine gute Frage. Das haben wir uns, glaube ich, gar nicht angeschaut.
Ja. Aber jetzt müssen wir einfach sinnieren wir so vor uns hin.
Kann man auch mal machen.
Ja.
Mhm. Aber war er sicher schon in 89 war er sicher schon in Monaco. Weil da kenne ich Aufnahmen von ihm, wo er seine Wohnung herzeigt.
Mhm. Mit dem Kind, oder? Und wenn er mal heimkommt, dann geht er gleich wieder weg und geht Kaffee trinken und dann geht er Party machen.
Genau.
Und dann geht er wieder Kaffee trinken.
Genau, ein schönes Leben hat er gehabt dazumals. Ja, sagen wir 89.
Okay.
Ob da war er in Monaco. Aber da müssen wir wahrscheinlich nur nachschauen, ob es wirklich stimmt.
Aber er sagt, er hat sich das dann gekauft und hat in Österreich aber damals nur Steuern bezahlt. Wahrscheinlich. Mhm. Und hat sich trotzdem so ein tolles Auto leisten können. Und was mir am meisten beeindruckt ist, dass das Auto nicht auf Asphalt steht, sondern auf so einer Art Feld. Ich meine, es ist kein Feldweg, es ist schon mediterran. Schaut schon nach Italien für mich aus, oder? Aber ein Schotter, der ist da mit diesem Ding auf so einem Weg gefahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Würdet ihr das machen? Eure Gefühle, eure Emotionen?
Na, ich als Gartenbesitzer jetzt, der sehr oft dann auch den Rasen, also den gemähten Rasen, dann zu einer gewissen Sammelstelle bringen muss. Ja, wenn das mein einziges Auto wäre, dann müsste ich natürlich auch über den Schotter fahren, würde ich drüber brennen.
Aber beim Schotter hätte ich einen Audi Quattro genommen als 1 oder was. Hätte mehr Spaß gemacht, wären wir schnell unterwegs gewesen, aber wenn ich den gehabt hätte, ja, langsam und vorsichtig, damit dem nichts passiert.
Bei viel Freiheit hast du da nicht, der Boden.
So ist es, ja.
Kopfluft.
Kopfluft.
Kopfluft und Bodenfreiheit. Bist du schon mal in einem Formel 1 Auto gesessen, Christian?
Nein.
Du, Martin?
Formel 1 Auto noch nicht, aber Formel 4 Auto.
Aha, gibt es das überhaupt Formel 4 oder
erfindest du das? Ja, gibt es. Nein, das gibt es noch immer. Ja. Wo erst letztes Jahr? Also da.
Formel 4 gehört. Formel 3, okay, aber ich höre da nie von Formel 2.
Es gibt Formel
2 oder E. Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei mit der Formel 2.
Ja, warum gibt es Formel 2? Aber Formel 3 gibt es noch.
Formel 3 gibt es definitiv.
Was ist das für ein komisches System?
Nein, das war eigentlich logisch. 4 die ganz leistungsschwächsten. Dann Formel 3 bis sie so 250, 280 PS. Formel 2, die waren dann eh schon, glaube ich, bei 400, 450.
Ach so.
Und dann war der Schritt halt in die Formel 1 mit 700 bis, je nach Motoren-Ära,
bis 1400. PS.
Genau.
Ja, schreibt uns das in die Kommentare, ob ihr schon mal in einem Formel 4 Auto gesessen seid, so wie der Martin, oder sogar vielleicht einmal in einem Formel 5 Auto.
Das hat er die bis 70 PS
oder so. Fiat Uno Serie. Ja. Ich als Fiat Uno Besitzer in frühen Jahren, Dieter weiß Bescheid, was ich meine. Damals,
Dieter, viel Formel 5 gefahren,
Dieter ist erstens großartiger Formel 5 Fahrer gewesen. Ja. Und ist er sehr oft bei mir im Fiat Uno gesessen. Und da auf der Rückbank sehr gerne, weil er hat ja hinter dem Fahrer sitzen können, das war ja für ihn kein Problem. Auch wenn man ganz nach hinten da hat.
Auch wenn ein Mann mit deiner Körpergröße dann fährt.
Und es war immer Brösel und Stinkgebot. Also man hat immer furzen müssen.
Aber da fällt mir eine andere Geschichte zum Dieter ein, was mit Bröseln und Stinken zu tun hat.
Achso. Und das schiebst du jetzt in Martin.
Nein, aber es geht ja um, hat nicht Dieters Vater da eine Weisheit loslassen, irgendwann einmal mit Bräseln und Stinken?
Ja, genau. Also das kann ich aber, ja. Da bringst du mich jetzt ein bisschen in die Sackgasse, ja. Das ist natürlich die Frage. Oder war es vielleicht nicht sein Vater, sondern vielleicht war es, ich nehme es jetzt das auf mich und auf meine Kappe, aber ist natürlich
was genau war denn
politisch korrekt? Nicht korrekt gewesen heutzutage. Genau. So,
ja,
und
kein Spaß mehr, Olli.
Naja, Entschuldigung, muss man ja nicht in die Öffentlichkeit
jetzt posaunen. Jetzt müssen wir aber wieder mal zurückkommen zum Gerhard Berger.
Genau.
Es geht ja nicht um einen Dieter heute, oder?
Ja.
Nein, du hast recht. Aber das macht dieses...
Aber es geht eigentlich immer um einen Dieter.
Weil das stimmt.
Jeder Held ist auch in fast gewisser Verbindung mit dem Dieter. Es ist
in jeder Podcast-Folge wird erwähnt, ja.
Haben wir zum Beispiel in der letzten, da haben wir viel über den Dieter. Na, so. Ja, Gerhard Berger, du hast von seiner Kindheit...
Ein prägendes Erlebnis, und was ich ganz sicher noch weiß, das war in Estoril, wie er 93 den Defekt gehabt hat mit der aktiven Radaufhängung, wo er dann quer über die Start-Zielgerade bei der Ausfahrt von der Box rausgekommen ist und quer über die Zielgerade drüber gefahren ist, wo er so einen Mordsklick gehabt hat, dass ihn keiner mitgenommen hat, weil er ist genau zwischen zwei Autos durchgerutscht. Also da ist so wirklich tausendstel gegangen. Ja, das war früher im Fernsehen, das ist so richtig hängen geblieben. Ich glaube, Derek Warwick hat der Kassen, der dahergekommen ist. Ob es der erste oder der hintere war, das weiß ich jetzt
nicht. Kennst du nur einen Buschelmin?
Ja, natürlich.
Das ist der Geiste überhaupt.
Ich möchte jetzt voll
gerne mal als Helden, vielleicht mir zweimal allein, über einen
Guschelmin. Extra nur drüber reden. Ja, das wäre eine Herausforderung. Ja. Ich glaube, da findet man nicht so viele Sachen wie beim Gerhard Berger, aber ja.
Guschelmin ist Formel 1-Schild.
Das war wirklich, das war prägend. Oder an was ich mich noch sehr gut erinnern kann, das ist 1996, wie er schon mit Benetton gefahren ist. Wir haben in der letzten Runde der Motor hochgegangen ist, in Führung liegend. Und der Hill hat ihn dann gerade überholen können und da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil das hat mich so anzipft, dass er den nicht gewinnen hat dürfen. Und der Renault-Motor war echt unzerstörbar. Und nur beim Berg ist er hochgegangen, bei sonst keinem anderen. Und ja, das war einfach heftig. Natürlich das Positive, 94, der Sieg in Hockenheim, das war ein Traum. Oder 97, der Sieg in Hockenheim, das weiß ich, da waren wir in Börtschach auf Urlaub. Und dann war das Rennen und
wie er gewonnen
hat. Der letzte
auch, gell?
Der letzte, und ich bin gerade
mit dem
Gefahren.
Ich habe
gesehen, dass du im Auto gekehrt, dann habe ich mich voll geärgert.
Vor lauter Freude dann nach dem Rennen in Wörthersee reingesprungen. Okay. Es war ein Traum.
Super.
Es war ein super Erlebnis. Ja.
Und wie schaut es aus mit dem prägenden Erlebnis, wo er da bereits die Weltmeisterschaft ins Trockene gebrachte Ayrton Senna den Sieg geschenkt hat in der letzten Kurve? Könnt ihr euch an das auch noch erinnern?
Ja.
Beide in einem Formel 1 Auto?
Ja. Nein.
Ich glaube, McLaren war es. Sind sie miteinander McLaren gefahren, gell?
Natürlich, natürlich waren sie bei McLaren von 90 bis 92.
Und da denkt man sich, Senna fährt jetzt übers Ziel, schießt übers Ziel hinaus und gewinnt das Rennen. Und plötzlich, miau, das geht ja in Windeseile, so ein Überholmanöver. Vor allem, wenn der eine vom Gas geht. Fetzt der Giacchino 4. Der hat das sofort gecheckt.
Ja, das schaut man mal, gell. Hat er sofort gecheckt, war ihm aber im Nachhinein eigentlich ziemlich unangenehm, weil man dann gesehen hat, wer der Chef im Rennstall ist, und es ist eigentlich eher gönnerhaft gewesen, dass ihm der Senna da vorbeilassen hat, weil er gewusst hat, er ist wieder Weltmeister. Und ja, hat ihm im Nachhinein eigentlich mehr angezipft, als er mir freut hat, mit Gerhard, hat er aber gesagt.
Da kommt man ein bisschen in die Tiefe, gell, weil man denkt, was tust, ja, natürlich ist das ein Reflex, fetzt vorbei, wenn du die Chance hast. Und im Nachhinein kommst du drauf, eigentlich war das eine Scheißaktion vom Senna. Das war voll die Gemeinheit eigentlich.
Das ist ja andererseits hat der Killinstinkt vom Berger, weil er gesehen hat, dass er wird langsamer, er hat es nicht gewusst, rollt aus, ist der Benzin aus, ich muss vorbei.
Ja. Ach so, ja, das kann auch sein, er hat es nicht gewusst.
Ja, aber ja.
Aber war es Verhöhnung des Gegners? Gelbe Karte, Ayrton Senna. Wisst ihr, wer nie eine gelbe Karte und nie eine rote Karte gekriegt hat?
Ja, irgendein Fußballspieler.
Ja, das stimmt.
Ja, und zwar, es war... Gary Lineker.
Richtig, Christian. Und da hast du wieder bewiesen, dass du wirklich ein Sportexperte bist. Das ist unfassbar. Unfassbar. Gary Lineker hat nie eine gelbe und nie eine rote Karte bekommen. Ja. Aber apropos Gary, ja, der Gary Berger, der, haben wir gesagt, glaube, das Plänkel können wir jetzt mal abschließen und können wir mal die Signation für einen Held der Woche einspielen. Und dann geht es auch schon los. Also geboren ist der Gerhard Berger am 27. August 1959 in Wörgl in Tirol. Sein Papa hat eine Spedition gehabt. Und,
ist das so lustig an der Spedition jetzt?
Nein, an der Spedition ist gar nichts lustig, aber lustig ist, dass ich mir mit dem Mikro die Sicht auf den Bildschirm nehme, wo ich mir natürlich die Informationen aufgeschrieben habe, weil so viel Information, so flüssig, das schaffe nicht einmal ich. Da muss ich mir schon ein paar Notizen machen. Ja, okay. Genau.
Und der Gerd Berger war als Kind schon ein ziemlicher wüder Hund und ist mit allem herumgefahren, was da so herum gestanden ist. Teilweise sehr stark wollte fast sagen Graubereich, aber war natürlich alles im Schwarzbereich der Legalität. War natürlich ohne Lizenzen, ohne Führerschein, weil er noch viel zu jung war. Und es hat zwei Rennfahrer im Ort gegeben. Und da ist er immer wieder mit seinen Freunden zu denen auf Besuch oder hat vorbeigeschaut, dass wenn sie an verschiedene Autos herumgeschraubt haben. Und so haben die immer mehr und mehr kennengelernt und haben dann auch irgendwie schon langsam mitgekriegt, dass der ein Talent hat fürs Autorennfahren und für die Autos interessiert. Der Gerd Berger hat dann Mechaniker gelernt und hat dann die Möglichkeit kriegt von einem von diesen Rennfahrern, dass er für ihn, damals auch noch ohne Führerschein und ohne Lizenz, in Zörtwig ein Rennen bestreitet. Das war das erste Rennen, was er dann gleich gewonnen hat. Oder, lieber Christian, hast du das auch alles so mitgekriegt? Hast du da was zu ergänzen?
Nein, da habe ich nichts zu ergänzen, hast du das wunderbar formuliert, alle.
Und wie ist sein Vater dabei gegangen? Bist du selber Vater?
Seinem Vater ist es natürlich nicht gut gegangen. Ja? Der wollte das gar nicht. Der wollte ja, dass sein Sohn in der Spedition dann einmal anfängt und das sogar übernimmt.
Ja, hat er aber nicht gemacht, netterweise. Ne?
Machen müssen.
Machen
weil
müssen.
Weil die Mama, glaube ich, dagegen war, dass er sich jetzt da im Motorsport herumtreibt. Und er soll das Unternehmen weiterführen, hat es mir geheißen.
Auf jeden Fall, soweit ich informiert bin, war der Gerd Berger dann, nachdem er da dieses Rennen gewonnen hat, in allen Zeitungen. Und das war natürlich zu seinem Pech, weil dadurch haben es auch die Eltern mitgekriegt. Er hat das ja heimlich gemacht. Und dann hat er mal ein Jahr lang sich verabschieden müssen vom Rennsport und von allen Dingen, die ihm da Spaß gemacht haben und dann hat er aber doch irgendwie es wieder geschafft, wie auch immer, seinem Hobby zu frönen und dann ist wirklich losgegangen mit seinen ersten Rennen, aber natürlich noch nicht profimäßig. Lieber Martin, was war denn das für eine Rennserie, so Hobby-Renn-Dings? Weißt du das
auch? Ja, das war zu der Zeit sehr populär, da dieser Alpha Sud Cup. Mhm. Da hat es sogar dann ab 81 Europameisterschaften dazu gegeben. Davor ist man nur auf nationaler Ebene gefahren. Aber es war ein sehr sportliches, leichtes Auto, leicht zu tunen für jedermann und so halt leicht zu kaufen und damit Rennen zu fahren. Und
genau, warte mal, Entschuldigung, der hat keine, ja das selber, das, so ein Alpha Sud hat er sich selber
zusammengebaut. Ja. Kompletten Unfallwagen hat er sich zusammengebaut und ist sehr erfolgreich da mitgefahren und da hat es zum Beispiel einen Europameisterschaftslauf gegeben in Valle Lunga, da nördlich von Rom. Und da waren ziemlich viele Österreicher dabei. Es war eine eher lustige Geschichte. Und
wir haben Zeit für Geschichten.
Das trifft sich gut heute.
Martin, der Heinz Brühler des Podcasts.
Ja, und die anderen österreichischen Fahrer waren halt etabliert. Also wie ein Wendlinger und andere, die uns eigentlich nicht mehr so viel sagen, aber der Wendlinger Vater vor allem. Karl Wendlinger war auch vom Landrennfahrer und der Senior, ja genau, der war da tätig. Und im Vorfeld, bevor es da runtergefahren sind zu dieser Europameisterschaft, haben sie in Österreich darüber diskutiert, wer jetzt einen Ersatzmotor bekommt. Weil du hast einige Qualifikationsläufe und ein Hauptrennen. Und da braucht man dann fürs Hauptrennen einen neuen Motor, damit man wettbewerbsfähig ist. Und da hat halt dann der Gerhard Berger durch die Finger geschaut, weil sie alle gesagt haben, naja, du fährst sowieso noch die ersten Quali-Runden nach Hause, keine Chance. Und dann war es halt genau umgekehrt. Der Gerhard war dann sogar zweitschnellster nach den Qualifikationsläufen. Die haben sie über 2-3 Tage gezogen. Und dann hat halt er dann, wie dann alle Österreicher heimgefahren sind, bis auf ihn, weil er der einzige im Finallauf war, den er zwar nicht gewonnen hat, aber wurscht. Da hat er dann zu ihnen gesagt, na, was ist, gebt mir meinen Reservemotor rüber, hm? Ich glaube, ich brauche einen. Und dann, ja, das hat ihm halt natürlich recht taugt, dass er sich da so dominant durchgesetzt hat und da sind halt dann einige auf ihn auch aufmerksam geworden von Alpha und haben halt dann gesagt, hey, wir haben auch ein Formel 3-Team, wüssten ja da bei uns auch mal da mitfahren und dann ist das Ganze so losgegangen.
Ach so war das, okay. Und wann war das ungefähr? Welcher Zeitrahmen?
Ab 82 war er dann in der Formel 3, ja.
Und, okay.
Mhm. Und 83 auch noch. Und dann war schon der enorme Sprung Richtung Formel 1. Alles gemanagt mit Hilfe von einem Herrn Dr. Marco im Hintergrund. Zu dem hat er auch schon immer gute Beziehungen gehabt. Oder der Marco hat ihn eigentlich eher rausgefunden.
Aus und entdeckt eigentlich,
entdeckt, kann man sagen, ja,
gefördert.
Mhm. Und der Gerhard
hat er das... bewusst immer in die Richtung gelenkt. Ne? Wir waren sehr leicht steuerbar zu dem damaligen Zeitpunkt. Der
böse Manager, so wie bei...
Ich sage nicht, dass er böse war, so aber ich sage das, was er selbst darüber gesagt hat.
Ja, und dann ist losgegangen mit dem ersten Rennen von insgesamt 210 Rennen zwischen 1984 und 1997, wovon er 10 an der Zahl gewonnen hat. Und insgesamt ist er zweimal Dritter im Gesamtweltcup geworden. Sagt man das so in der Formel 1? In der
Weltmeisterschaft.
In der Weltmeisterschaft. Und das waren seine größten Erfolge in der Weltmeisterschaft. Formel 1 Weltmeister ist er nie geworden. Vielleicht da kurzer Exkurs über den Lifestyle von Gerhard Berger, bevor wir dann wieder auf die harten Fakten und Zahlen zurückkommen. Christian, warum glaubst denn du, dass der Gerhard Berger nie Formel 1 Weltmeister geworden ist und was hat das eventuell mit seinem Lebensstil zu tun?
Der Gerhard erzählt gerne von seiner Zeit, als er bezeichnet sich da als Playboy. Also er hat sehr gern das Nachtleben genossen, rund um die Welt und so wie er das erzählt, ist er dann auch nicht unbedingt immer total topfit zu diesen Rennen gekommen. War trotzdem sehr erfolgreich und einer der angesehensten Fahrer, aber vielleicht wäre da mehr drinnen gewesen für ihn. Und vielleicht einmal auch die eine oder andere, immer im Sportbereich so schön sagt, Weltmeisterschaft zu gewinnen. Aber es ist, war ihm nicht geglückt und er führt auf seinen Lebenswandel und nicht auf sein Talent als Rennfahrer zurück. Er hat natürlich ein paar falsche Entscheidungen gemacht. Er meint da, dass es nicht unbedingt gut war, gemeinsam mit Senna in einem Team zu sein, wo er im Team schon um die Vorherrschaft kämpfen muss, was gegen Senna einfach sehr schwer zu gewinnen war, weil er nach wie vor sagt, dass Senna der talentierteste oder einer der besten Fahrer aller Zeiten war.
Ja, ja. Dafür war er Freund mit ihm. Das ist auch was wert.
Das ist was wert, ja. Da hast du recht, aber erzähl du ein bisschen weiter.
Naja, ich habe mir nur gerade gedacht, wer kann schon von sich behaupten, dass er gut befreundet mit dem Ayrton Senna war. Die sind ja miteinander... Kann er das wirklich? Oder ist es denn so, dass der Gerhard Berger durch das, dass er so... nimmt man das Mikro weg. Dass der das akzeptieren hat, Kinder, dass andere, ja, du willst was sagen, Christian, musst mir aber ausreden lassen. Jetzt werde ich den Satz zu Fleiß, werde ich jetzt in die Länge ziehen. Gut akzeptieren, Kinder, wenn wer andere mal besser war. Habe ich gehört jetzt von ihm einmal in einem Interview und das war vielleicht etwas, was viele andere nicht gekannt haben und deswegen war er ein guter Stallkumpane für einen Ayrton.
Was noch dazu kommt, ist, dass der Gerhard Berger für einen Rennfahrer sehr groß ist. Und er ist immer wieder in Autos gekommen, wo die konzipiert waren für viel kleinere Fahrer. Das heißt, er ist oft mit so Eishockey-Schienbeinschonern gefahren, weil ihm sonst die Schienbeine wehgetan haben. Er war viel zu groß, viel zu lang, weil, auch wenn du das jetzt vergleichst, Ayrton Senna war viel kleiner, alle Brust war, glaube ich, 1,40 groß nur, oder ist es, ist ein sehr kleiner Typ. Und wer war bei Benetton vor ihm? Ah, bekannter, Martin?
Nee, er ist ja nicht eingestiegen bei Benetton, oder? Wo ist er denn eingestiegen, Martin?
Bei ATS BMW, aber das war
ja, aber ich glaube, das. Oder? Ja, ich rede aber von Benetton, von seiner Benetton-Zeit. Er war doch bei Benetton, oder?
Ja, auch. Ein zweites Mal auch. Der Schumacher.
Ja, Schumacher. War Schumacher vor. Ah!
Der war vorher bei
Benetton. Und wer war vor dem ersten Mal Benetton bei Benetton? Vor
Berger? Theo, Fabi, aber das ist Huschlimi. Jetzt nicht.
Na gut, vielleicht ist das jetzt gar nicht so die korrekteste Antwort gewesen, aber er war auf jeden Fall sehr groß. Merkt euch einfach, bitte, schreibt euch auf, Berger war sehr groß für einen Rennfahrer.
Ich kann mir den David anrufen, vielleicht weißt du ja das.
Zumindest weiß er, wie man Monte di Cembalo.
Okay, dann gehen wir in der Karriere mal einfach weiter. Während der Olli, oder ruft ihr jetzt beide den Dave an?
Auf jeden Fall.
Bin gespannt, bei wem er von euch beiden dann abhebt. Na, Olli, nimm doch mal das Mikro.
Ja, sehr gern. Es ist nämlich so, dass er sein Einstieg in die Formel 1 wäre ja fast nicht möglich gewesen. Oder seine ersten Jahre, weil er hat ja einen schweren privaten Verkehrsunfall gehabt. Wovon der Christian scheinbar nichts weiß, weil er schaut mir auch wie ein Auto. Aber der ist tatsächlich hat dann sie Halswirbel verletzt oder gebrochen bei einem. Jetzt ist er wieder da.
Aber zum Glück ist ein Arzt. Zum Glück ist ein Arzt vorbeigekommen, der ihm, kann man sagen, das Leben gerettet hat.
Ja, lassen Sie mich vor, ich bin.
Ja, Arzt. Weil er lebt ja noch. Ja.
Genau. Ja. Ja, richtig, ja. Das ist auf den Punkt gebracht. David hebt leider nicht ab.
Wir werden es weiter versuchen. Wir werden auch weitermachen. Und zwar, wie war das jetzt? Also, du hast schon gesagt, er ist eingestiegen mit diesem BMW.
ATS BMW, ja.
Genau. 84. Das heißt Motor, BMW, ATS,
das Rennstall. Immer, genau. Ich glaube, das sind die Felgenhersteller gewesen. Die gibt es, glaube ich, noch über okay. ATS. Ah. Also es war ein deutsches Team. Das konnte schon passen, glaube ich.
Wie lange war er da? Oder beziehungsweise?
Ein Jahr nur.
Okay.
Ein Jahr nur. Und aber auch nicht eine komplette Saison, weil es nur 4 Rennen gefahren. Mhm. Österreich, Monza. Das war, Monza war auch hervorragend. Also, wir reden ja nur kurz über Österreich, über sein Debüt, wo er
zwölf. Falsche Ruf da. Ja, aber nehme ich Matthias, kann er auch immer.
Ja.
Der kann das auch.
Nein, ich glaube, mit dem ist das vielleicht unangenehm.
Liebe Grüße, Matthäus, du rufst gerade an. Okay. Wir machen weiter.
Passt. Das Debüt war in Österreich, beim Österreich Grand Prix, wo er Zwölfter geworden ist, was eigentlich jetzt nicht so berauschend ist, aber ja.
Vor allem, weil es letzter war, glaube ich.
Fast, glaube ich. Ja, nein, stimmt, er war wirklich letzter. Ja. Der ist ja nur erzählt worden, weil er, glaube ich, nur über die 90% der Distanz gekommen ist oder sowas. Ja. Aber das Schöne war, bei dem Grand Prix hat der Niki Lauda gewonnen. Das erste Mal seinen Heim-Grand Prix und das ist natürlich total super gewesen da für uns. Und Monza ist auch herauszuheben, 84, weil da waren 3 Österreicher in den Wertungspunkten
der Formel 1
drinnen. Da hat der Lauda gewonnen. Und der Joe Garden ist 5. geworden und der Gerhard Berger 6. Der WM-Punkt wurde zwar nicht gezählt, weil ATS nicht eingetragen war, mit dem 2. Auto, wo er drauf gefahren ist, in der Fahrerweltmeisterschaft. Aber trotzdem, er ist 6. geworden. Hat zwar keinen Punkt gekriegt, aber ist eine starke Leistung. Der BMW-Motor, der war immer schon recht gut und auf den schnellen Strecken hat er einiges gut machen können. Ja.
Was hat Monza eine schnelle Strecke sozusagen?
Ja, schon.
Was ist die schnellste Hockenheim?
Puh, das war eine extrem gute Frage. Ob Hockenheim, Form, Umbau oder Monza? Nein, aber Monza. Monza, glaube ich, war immer die... Nein, Zeltweg.
Zeltweg?
Zeltweg war eigentlich in die 80er Jahre die schnellste.
Wow. Okay,
vor nein. Monza, ja.
Also wusste, dass Niki Lauda noch immer den Streckenrekord, also den Runden,
am Nürburgring?
Die schnellste Runde am Nürburgring hat.
Geh hör auf!
Ja.
Das ist ja großartig.
Ja. Aber ich habe gedacht, Hockenheim ist in Nürburg. Okay.
Ja, den fahren sie nicht mehr, oder? Weil da ist ja immer ein Festival, da können sie nicht.
Genau.
Kann niemals mehr
geschlagen werden. Schön ja, eigentlich. Ja. Dieser Rekord bleibt ihm ewig.
Der bleibt wirklich.
Gott sei Dank.
Super. Aber ich habe ein cooles Formel 1 Brettspiel über den Nürburgring. Das könnte beim nächsten Mal könnt man das spielen und live dazu vielleicht einen Podcast aufnehmen. Wollt ihr mal hören, wie wir Brettspiele spielen? Und dazu ein bisschen plaudern. Dann schreibt ja in die Kommentare, weil dann machen wir das natürlich selbstverständlich für euch. Okay, also Gerhard Berger, ich habe das jetzt ein bisschen so eingeteilt in meiner Vorbereitung in Gerhard Bergers Karriere vor dem Unfall und Gerhard Bergers Karriere nach dem Unfall. Ist das in Ordnung für die Christian? Das ist
eine sehr, sehr gute Einteilung.
Genau, und ein bisschen soll da der Unfall selber natürlich auch eine Rolle spielen. Aber was ist es jetzt für Gerhard Bergers Karriere vor dem Unfall nur zu ergänzen, Martin? Was hast du denn da noch so in deinen 10
so?
Seitenunterlagen drinnen?
Ja, auf jeden Fall das nächste Jahr, 85. Das war eher bescheiden bei Aeros BMW. Das überspringen wir jetzt gleich. Dafür 86, weil er halt einfach ein schneller Fahrer war. Zwar nicht mit gescheiten Autos bei Aeros, oder nicht viel gewonnen.
Hat oder Aeros nicht viel was mit Punkte Aeros gemacht. Zum tun.
Ja, das war eine Tochterfirma von Aerosmith, ja.
Da haben sie immer statt der Hymne haben sie immer Aerosmith Lieder. Ja.
Und Aeroflot Motor.
Mm, super.
Darum ist er so schnell. Das Flugzeug.
Ach so, okay.
Ja, ja. Aber leider nicht. Die Autos waren nicht so schnell wie die Flugzeuge selbst, aber ja. Aber es hat gereicht, damit jemand von Benetton auf ihn aufmerksam geworden ist. Und dann ist halt 86 von Benetton unter Vertrag genommen worden. Mhm. Und das war schon wieder, das war ein richtig gutes Auto eigentlich zu dieser Zeit. Und auch wieder in Österreich, man vergisst es ja leider recht gerne, hat er sogar geführt bis zur Hälfte des Grand Prix und ist dann leider wegen eines Batteriedefekts ausgeschieden. Also da wären wir jetzt wieder bei dem, hätte er eine gescheite Batterie gehabt, dann wäre er wahrscheinlich Erster geworden.
Aber das
hätte
die Vari,
war das
hat damals angefangen.
War es so sicher, war, dass er gewinnt, dass er niemals daran gezweifelt hat und eigentlich sicher war, dass er gewinnt, aber ein Interview gehört, gesehen vor ein paar Tagen.
Das weiß ich leider
nicht. Das weiß ich auch nicht, nein.
Aber danke.
Dann ja, bitte weiter.
Nein, ich glaube, du meinst 97.
Wo er nein, dann das war noch Jungerberger.
Jungerberger.
Das war Jungerberger.
Okay.
Ich glaube, das betrifft dieses
Rennen. Ja, kann ich, ja.
Aha, ja. Helmut Berger vielleicht. Oder der Stimmt, Sprinter der. Vielleicht.
Genau, der war ja auch verwandt mit ihm.
Sicher. Andi Berger.
Andi Berger, ja.
So genau. Machen.
Unbedingt.
Das war ein genialer Typ.
Super Typ.
Ja, gut. Aber was man heraussehen muss bei Benetton, war natürlich auch der erste Sieg dann in Mexiko.
Ah ja.
Das war genial einfach, weil ich einfach nicht Reifen wechseln, nicht zum Reifenwechseln in die Box kommen ist, alle anderen schon. Sie haben einfach viel riskiert
Prost, bei Benetton. Piquet, alle
einer.
Nigel Mansell und Guzelmin.
Und er hat dann gewonnen. Das
Theo
war
Fabi.
Genial. Das muss man ganz ehrlich sagen. Genau, ja, der Fabi.
Fabi.
Teamkollege, ja, der hat einen Fehler gemacht. Ja.
Eben. Andretti.
Und weil halt er da so gut gefahren ist bei Benetton, ist dann der Kommentatore, der Enzo Ferrari, auf ihn aufmerksam geworden.
Und Kommentatore?
So wie der
Brüller?
Ja, genau, ja. Ja, das war, glaube ich, der alter Titel, den man eigentlich, glaube ich, nicht mehr verwenden darf, aus der
Mafia-Szene.
Ja, da aus die 40er her kommt, sagen wir es mal so.
Was bedeutet das? Weißt du, das hat mich interessiert. Du bist ja so ein Mafia-Fan, Christian.
Ich glaube, der Martin, wenn der die 40er Jahre anspricht, dann spricht er den italienischen Faschismus an.
Okay, stimmt, ja.
Genau, ja. Das wird ein ziemlich sicher militärischer Rang gewesen.
Also Enzo ist gegangen zum, wie hat der Benetton-Typ geheißen? Der war ja sehr bekannt, Flavio Briatore. Flavio Briatore, der war in keinem Formel-1-Podcast fehlen.
Voll schön.
Der ist leicht zum Aussprechen, eigentlich.
Flavio Briatore.
Da braucht man gar keinen Joker dazu.
Vielleicht ruf ihn trotzdem einmal an, aber ja.
Genau.
Zur Sicherheit. Einfach öfters einmal durchrufen.
10 Anrufe in Abwesenheit.
David, wir brauchen dich.
Aber das könnte sonst der Matthäus auch zur Not machen.
Gut. Und ja, der Enzo Ferrari hat halt den Gerhard Berger vorgeladen zu sich. Und da haben sie, zu Recht, ja. Und da haben sie einfach in einer relativ schnellen Aktion, weil ja der Gerhard hat nie einen Manager gehabt, den Vertrag unterschrieben und der Gerhard Berger war halt natürlich extremst happy über das Geld, was ihm geboten worden ist. Ich glaube, er hat sich dann nochmal nachher daran erinnert, in Schilling, war 1 Million Schilling im ersten Jahr und 1,5 Millionen im zweiten Jahr.
Gleich. Das ist ihm das gleiche gefallen, den Lamborghini zu verkaufen dann.
Nehme ich an. Höchstwahrscheinlich, ja. Und ja?
6, 6.
Falls die Nummer, vom David braucht.
Also mit dem Telefonjoker bei den Melonen schon wird es nichts.
Also ist irgendwas mit 366 auf jeden
Fall. Ja, und dann ist halt wirklich 87 bei Ferrari gefahren. War ein ziemlich gutes Jahr, ist fünft in der Weltmeisterschaft geworden, hat 36 Punkte gekriegt, hat sogar 2 Siege gefeiert, zwei erst am Ende der Saison. Am Anfang der Saison hat er einfach ein paar Probleme gehabt. Da war der Ferrari noch nicht so standhaft. Er hat ein paar Fehler gemacht. Aber die zweite Saisonhälfte, die war perfekt. Vor allem, das spiegelt sich ja in den schnellsten Runden wieder. Portugal, Belgien, in Spa und Australien hat er die schnellsten Runden gehabt. Und in Japan und Australien die letzten 2 Rennen hat er gewonnen.
Du, lieber Martin, ja. Schön. Ich versuche gerade Ich habe jetzt über deine Schulter gelugt. Du hast dir Jahr für Jahr aufgeschrieben. Das ist natürlich sensationell. Aber wollen wir das vielleicht ein bisschen zusammenfassen? Ja? Also, er hat ja dann eh nur mal eine Saison, bevor es gekracht hat. Ja? Und weil du weißt, der Dieter, der hasst Zweiteiler. Aber wir haben gesagt, wir gehen nicht mehr über eine Stunde. Das heißt, wir drei Viertel fast schon.
Haben wir schon. Ja, ja dann.
Unfall. Also, es war uns eine große Ehre. Wir hören uns wieder.
Nein, zum zweiten Teil des Gerd Berger Podcasts.
Ich frage dich jetzt einfach mal ganz beinhart. Hat er 1988, hat er da
ja, über... Ja, da gibt es ein herausragendes
Ereignis. Machen wir ein Ereignis
ja, pro genau, Jahr. Den Monza-Sieg. Wo einfach in der Saison, wo McLaren nur dominiert hat, jedes Rennen gewonnen hat, bis auf Monza.
Super, ja.
Und nach dem Tod vom Enzo Ferrari.
Erstes Rennen, halt 14 Tage, eiskalt vorher, gestorben genau. Der Hundling. Und dann
und er gewinnt da,
der Kommentator.
Gott sei Dank, ganz knapp vom Michel Alboreto.
Alboreto.
War was für dich,
ne? Ja. Alboreto für mich, es hat immer so, es gibt ja so typische in einem Stall, so Zweierfahrer, ja. Der Berger war einer, irgendwie so.
Baricello.
Und der, was du jetzt gerade gesagt hast. Das habe ich schon vergessen.
Der Alboreto.
Alboreto. Es war ein typischer Zweierer.
Ja, aber am Anfang noch nicht. Das am muss man Anfang sagen. Also 87, Anfang, Saisonhälfte sicher noch nicht, aber dann, da ihm der Gerhard eigentlich immer baniert hat, von den runden Zeiten her. Okay. Und
ist zum Zweier gemacht worden.
Genau, ja.
Und der Theo sogar, Fabi.
Und der hat immer mitgespielt, irgendwie im Hintergrund, ja.
Und der,
beim Alboreto, eine lustige Geschichte, da haben sie wirklich bewusst den Motor vom Berger gedrosselt, damit der Alboreto als Nummer 1 Fahrer ursprünglich halt noch besser
und da gestanden ist. Und hat was geholfen, oder?
Und das, ja, dann hat aber der Berger auch gesagt, du, lass mal in sein Auto reinsetzen. Das haben sie aber nicht zulassen. Ja. Und dann haben sie schon gewusst, der ist dann auf die Schliche gekommen und...
Unglaubliche Frechheit.
Dann hat er sie durchgesetzt. Aber Italiener mit italienischen Rennstall.
Ach so. Ja. Großartige Italiener. Wir können ja mal einen Podcast über italienische Rennfahrer machen. Mhm. Der Bruder von der Gianna Nannini war ja ein großer Rennfahrer.
Ja. Luca Nannini?
Nein. Gianno.
Gianno Cialini?
Nanno. Okay. Bei mir in den Unterlagen blau markiert, weil... Blut macht man heutzutage nicht mehr rot, sondern blau oder grün, so. In den Computerspielen zumindest. Deswegen haben wir gedacht, nehme ich auch blau. Unfall, aber es hat kein Blut gegeben, nein, weil Verbrennungen
blau. Eigentlich hätten wir rot blau nehmen können, wegen dem Feuer, aber...
Ja, beim Feuer macht man mittlerweile blau im Computerspiel.
Christian, du warst 1989 bereits 15 Jahre, wie ist dir dabei gegangen?
Tatsächlich eine ganz wunderbare Geschichte dazu. Ich habe nämlich einen Deutschaufsatz darüber geschrieben, über diesen Unfall. Und mir ist aufgrund, ja, wie soll ich sagen, von schlechten Leistungen in Deutsch da was passiert. Ich habe nämlich geschrieben, dass die Sanitäter, und bitte weiß ich die genaue Sekundenzahl nicht mehr, wie lange haben die gebraucht eigentlich, bis sie am ausgezahlt haben?
Sie waren sofort.
Und irgendwie 10 Sekunden, 15 oder 2 Minuten, irgendwie so.
Innerhalb 2 Minuten müssen sie das jetzt und sind es gefeuert.
Ja, und ich habe das halt eingeschrieben, dass das extrem, also aus meiner Wahrnehmung her, voll lange war. Und das wurde dann ausgebessert von der Deutschlehrerin. Und die hat geschrieben, das war einfach voll kurz. Ich schreibe das nur einmal.
Ja, das waren halt wirklich nur konsequente Lehrer damals, die was auch wirklich sie dann noch mit der Materie auseinandergesetzt haben. Ja. Recherchiert wahrscheinlich ohne Ende, weil es vielleicht also überhaupt gar nicht auskennt hat bei Formel 1. Ja. Nur um dir auf die Schliche zu kommen und dir dabei auch weiterzuhelfen. Weil wer weiß, ob du ohne diese Deutschlehrerin, Gott hab sie selig, so ein guter Podcaster geworden wärst.
Ja, wahrscheinlich wäre ich gar nicht da. Und ich hätte jetzt da eigentlich diese Geschichte nicht erzählen können, weil sie nie passiert wäre. Ich meine, ich hätte vielleicht erfunden...
sein können, aber nein, ja. Der hat so realistisch gelungen, so plausibel.
Ja. Nein. Aber es gibt da draußen ein paar Leute, die sich vielleicht noch an diese Geschichte erinnern.
Voll schön. Mir taugt es auch immer, wenn du über die Kremsis redest, die Kremsis sind für mich die das aus Niederösterreich.
Das sind sie wirklich, ja. Martin, also der Unfall.
Vielleicht nicht so aufdringlich.
Ein bisschen mehr im Hintergrund, ja. Das ist schon richtig. Aber gut, Salzburg ist nicht umsonst, ist nicht umsonst das beste Bundesland in Österreich. Ja? Und Niederösterreich eines der schlechtesten. Das, von daher sollte man vielleicht auch da die Mentalität einmal ein bisschen hinterfragen. Ja?
Ich denke, du solltest ein bisschen auf die Gefühle auch von Martin jetzt Rücksicht nehmen, weil der lebt in Niederösterreich momentan.
Ja, weil sie es leisten hat können dort, weil sie in Wien offenbar das nicht leisten hat können, mit seiner Familie ein Haus zu kaufen. Ja, und deswegen hat er aussehen müssen, aus der schönen Stadt Wien.
Ich sag nur, ich bin nur da, aber du bist ja ganz weit weg.
Ja, du bist kein Hausbesitzer, im Gegensatz zu Martin und zu mir.
So, jetzt kommen wir wieder zum Sachlichen.
Streit euch nicht, Kinder. So, was hast du zum Unfall noch zu ergänzen? Willst du da überhaupt was? Oder sind die Spiele mal, für dich so schrecklich, dass du gar nicht kannst oder so? Oder
es war der, ja. Der Unfall, ja. Ja. Man kann einfach nur sagen, ja, da hat es Glück gehabt, dass einfach die Formel 1 sich schon so weit entwickelt hat, von der Sicherheitstechnik her, ja, Kohlefaser, Monocoques und einfach die Sicherheitsvorkehrungen so gut schon waren und ungewöhnlich für italienische Rennstrecken, dass die italienischen Rettungskräfte so schnell waren. War gut gewesen, wenn sie es in den 70er Jahren so gemacht hätten, aber war halt noch nicht so weit. Ja, ich hatte Glück gehabt, dass nur die Hände verbrannt waren. Zwar ziemlich stark, aber
das
mit.
Das war kein Glück.
Naja, bevor es der Fuß ist oder
beim
der Kopf.
Beim Hände-Podcast ist das natürlich schon.
Da fällt so, es. Im Hände ist dann. Verstehe, ja. Hinten, ja. Stimmt, mit den 6 Händen, das ist ja dann schon, ja. Ja. Aber er hat nur, wie gesagt, ein Rennen passieren müssen, hat dann gleich wieder mitfahren können. Es war eh wurscht, weil der Ferrari war leider in der Saison 89 ein sehr schlechtes Auto, sehr fehleranfälliges Auto. Die haben, glaube ich, gerade die automatische Schaltung eingeführt, mit der Wippenschaltung, und das war nicht ganz ausgereift. Und auch die Lenkkräfte waren zu dieser Zeit sehr stark in dem Ferrari. Da hat sich der Menzel eindeutig leichter getan, sein damaliger Teamkollege, und da hat immer recht zum Kämpfen gehabt, der Berger. Also da war er dann wahrscheinlich im Nachhinein gar nicht so unhappy, dass er ein bisschen passieren hat können. Und ja, es war eigentlich eine ganz schlechte Saison. WM 7, nur 21 Punkte. Wenigstens hat er dann zum Abschluss wieder einen Sieg geschafft in Portugal. Das war eines seiner besten Rennen.
Portugal heißt es.
Entschuldigung, ja. Genau.
Und ist es wahr, dass der Gerhard Berger mitten Ayrton Senna zusammen dann sie diese Stelle angeschaut hat?
Ja. Ja.
Um diese Kurve zu entschärfen? Und ist es auch wahr, dass das dramatisch geändert ist?
Genau, sie haben sich das angeschaut, sie sind ja drauf gekommen, dass man da was machen könnte, waren aber dann, so wie ich das in Erinnerung habe, eigentlich zu faul, um wirklich was zu machen, oder?
Kann man eigentlich so auch sagen, ja. Zu inkonsequent.
Ja, da schon mal zu der Zeit, ja, auf das sind sie nicht gekommen. Ja. Sie haben sich gedacht, gut, wir sind Rennfahrer, wir wollen schnell durchfahren, die anderen werden es nicht einsehen, dass man irgendwas anderes machen kann. Und haben gesagt, lassen wir es gut sein, schauen wir, was nächstes Jahr passiert.
Mhm. Das Ding ist ja die Mentalität. Die Mentalität dieser Rennfahrer ist ja auch mit unserer nicht zu vergleichen, weil das sagt ja auch er, dass sie halt einfach, denen war das natürlich bewusst, dass sie immer am Rande des Abgrunds leben. Und ja, deswegen haben sie das.
Sonst bist du ja nicht Rennfahrer, oder?
Natürlich.
Und so, zum Beispiel, du fährst sehr verhalten.
Ich war sehr verhalten, ja.
Ja, sehr defensiv.
Ich möchte fast sagen, antizipieren.
Dann, also das, so denkt ein Rennfahrer nicht.
Nein. Aber.
Und dann geht es halt um Hundertstel Sekunden, Zehntel Sekunden, weiß nicht, Tempo.
Ich versuche nur, mir hineinzusetzen und mir zu denken, vielleicht haben sie es auch ein bisschen geil gefunden, einfach dieses Spiel mit dem Tod. Und dann haben sie gedacht, naja, wenn wir bei was sterben, sterben wir zumindest bei was, wenn wir sterben, sterben wir zumindest bei was uns Spaß macht. Und wir tun da jetzt nichts, weil macht ja Spaß irgendwie. Und
sind sie Bayern los? Wir tun da jetzt nichts.
Da haben sie bei, zufällig. Du seid vor der Kurve gestanden und bayerisch geredet. Das, okay, aber das ist das einzige Mal, was ich so in der Vorbereitung gehört habe, wo es ja bayerisch miteinander geredet hat.
Sehr interessant, dass der Senna das auch macht, gell, von Berger.
Kommt man sich vorstellen.
Kann es nur möglich sein, ja, aber Senna, unfassbare Infos, die ihr da kriegt, liebe Hände.
Starke Performance gewesen vom Senna, ja. Kurze Information vielleicht noch, so hinter den Kulissen, Martin hat sich vorher geweigert, ein Stilltbier zu trinken. Mittlerweile, nach dem ersten, schmeckt es ihm scheinbar so, dass er auch und da schon ein Stilltbier trinkt.
Ja, nein, in der Not frisst der Teufel fliehen, gell? Ja. Gut, schauen wir weiter ins nächste Jahr, oder?
Bitte.
In die 90er Jahre. Die ersten drei Jahre, 90, 91, 92, war er bei McLaren. Die sind sehr erfolgreich verlaufen. Also in der, ja, in die 90er, in der 1990 ist er WM Vierter geworden, 91 auch wieder Vierter, 92 sogar WM, also sogar, eigentlich sogar schlechter, WM Fünfter, aber nur einen WM-Punkt, auf das wird nicht hinaus, hinterm Ayrton Senna. Mhm, er hat 49 gehabt, der Senna hat 50 gehabt. Da muss man schon sagen, wenn man da mit dem Senna mithören kann, das war nicht schlecht. Das hat ihm selber auch recht taugt.
Was, wie viel das war?
Fünfter.
Fünfter und der Senna Vierter.
Das ist halt immer die Geschichte, wenn ich zum Beispiel Tennis spiele gegen die Dave Machine, dann freue ich mich auch, wenn ich ein, zwei Games mache. Und denke mir, kann ich mithalten.
Ist die Dave Machine der Ayrton Senna für die in eurem Rennstall, in dem Garn?
Klares Ja.
Ja? Ja.
Bitte Martin, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber es ist leider mein Job in dem Podcast, dass ich den Experten durcheinander bringe.
Ja, und
91,
ja, da, das ist eigentlich abprägend gewesen, dass er da, ja, das war der Japan-Sieg, über den wir schon geredet haben, den habe ich sicher live mitverfolgt.
Suzuka.
Genau, genau. Und das er hat halt, Rennen, das vorletzte, Adelaide, glaube ich, ja, nein, Adelaide war immer das letzte Rennen, ja.
Ist das das erste Melbourne, letztes Adelaide?
Damals hat es Melbourne noch gar nicht gegeben. Nein, dann sind sie noch in Adelaide gefahren zum Schluss. Okay. Ja, zwei Poles hat er gehabt, 91. Und ja, dreimal schnellste Runde.
So war das. Okay. 1991. Ich kann euch während der Martin noch ein bisschen weiter sich überlegt, was er jetzt weiter erzählen will. Ich glaube, dass er schon in Gedanken 92 ist und ich bin in Gedanken nur in Japan verhaftet, deswegen habe ich da jetzt auch nicht sofort aus der Patsche helfen können, weil Japan-Geschichte, meine Japan-Geschichte, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich möchte jetzt auch, ihr wisst, ich habe einen Streak, ja, ich habe eine Serie zu verteidigen an Vorbereitungen, ja. Gerhard Berger auch wieder von mir vorbereitet, nicht besonders gut, deswegen habe ich Martin dabei, aber es ist ja ein richtig guter Podcaster, lässt sich selber ja in schlechten Licht darstellen, damit die anderen scheinen können. So ist es. Aber das ist alles, das man hat euch nicht zum interessieren. Nein, da müsst ihr euch keine Sorgen drüber machen. Das machen eh wir, ja, liebe Leute. Ja. Macht euch doch keine Sorgen. Wir laden ihm hoch, wir sprechen ihm ein. Dass ihr konsumiert, lehnt euch zurück. Und ich war in Japan und hab dann in Japan 2005 die Skisprung-Weltmeisterschaft, also Nordische Weltmeisterschaft in Oberstdorf in Japan verfolgt und das ist natürlich verrückt, weil ich habe aufstehen müssen in der Früh, um das zu sehen, obwohl es bei mir quasi vor der Haustür war. Und da habe ich schon, ja, glaube nicht nur innerlich ein bisschen lachen müssen. Ja. Martin, kannst du vielleicht so ein, zwei, drei, vier Höhepunkte vom Berger seinem Leben nach dem Unfall nach Suzuka 91 noch herausstreichen?
Hast du da noch was am Lager?
Auf Lager? Da, ich glaube, da springen wir jetzt einfach ein bisschen.
Springen wir mal um.
Dass das sich von der Zeit noch ausgeht. Ja. Ein großes Highlight war definitiv dann noch, wie er bei Ferrari wieder war, 94, der legendäre Sieg in Hockenheim, wo er auch in diesem Jahr Dritter in der WM geworden ist. Der Ferrari war nicht schlecht.
Da hat er zweite Frühling.
Mithin, der zweite Frühling von ihm, ja genau. Er hat zwei Pole Positions rausholen können, 94. Und hat eigentlich seinen Teamkollegen in Alesi, den er seit 93 gehabt hat, zweiter. Bis zum Schluss gut unter Kontrolle gehabt. Ja. War ein Zweierfahrer, aber er hat den Gerhard Berger, wenn man genau nachschaut, doch von den WM-Punkten her im Griff gehabt. Er hat zwar keine Siege errungen, nur einen, das war halt sein Handicap, er war halt eher der wie es der Gerhard Berger auch gesagt hat, der Racer-Typ. Er war nicht so konsequent wie ein Ayrton Senna oder was und hat auch die Autos nicht so gut abstimmen können, aber er war halt ein wilder Hund und hat halt einfach tiptop fahren können. An guten Tagen hat er einfach Pole-Positions gehabt oder schnellste Runden da lese ich. Und er hat auch Podiumsplätze immer reinholen können, aber irgendwie so zum mehrmaligen Siegertyp hat es bei ihm eigentlich nicht gereicht.
Schon lese ich später ja Teamkamerad von Michael Schumacher und von Ayrton Senna und von Alain Prost und von...
Und gerade bei den zwei Franzosen hat es nicht so funktioniert, hört man.
Nein, aber vom Senna war er dann schon noch, oder? Zeitl, oder? Nicht? Nur? Wer? Menzel? Piquet vielleicht?
Piquet? Wir wissen. Geht sie gerade nicht aus.
Wir wissen. Mit Piquet aber ich schaue gleich nach, während der Martin weiterredet. Weil das interessiert mich jetzt sehr.
Ja, bitte.
Schau mal, Alesi, wie viele Siege durfte
ich? Null. Ah, eins, hat er gesagt.
Eins, nur eins? Nachher nichts mehr
gut. Ja, das eins. War Kanada. Was war das?
Toronto?
95. Ja. Da ist ihm alles aufgegangen, ja. Ja, 95, ein solchen Jahr bei Ferrari vom Gerhard Berger, weil einfach die Boxenstopps nicht hingehört haben. Da hat er, ich glaube, im Jahr 6 Boxenstopps gehabt, wo er einfach immer irgendwas zwickt hat.
Wissen wir noch, Ferrari.
Der Rüssel, der legendäre, der Tankschlauch, der
nicht reingegangen ist. Ich sehe meinen Vater heute noch schimpfen über die Boxenstopps bei Ferrari. Ah, und immer beim Berger. Und beim anderen funktioniert es.
Ja, das... Da hat er wirklich Pech gehabt, 95. Hat er nur 31 WM-Punkte erreicht, war er Sechster in der WM. Der Alesi war natürlich da vor ihm. Es ist ja kein Sieg ausgegangen, aber doch zwei schnellste Runden und eine Pole-Position in diesem Jahr. Das war nicht schlecht. Er war auch 6-mal Dritter bei Rennen in diesem Jahr, aber halt... Durch die inferiore Leistung der Ferrari-Mechaniker war einfach nicht mehr drinnen. Das war wirklich schade, weil der Ferrari zu dieser Zeit vielleicht sogar mehr Potenzial gehabt hätte, aber ja, hat einfach nicht hingehört. Das war das Malheur einfach von den Ferrari-Mechanikern, was erst eigentlich der Michael Schumacher in den Griff gekriegt hat, indem er einfach den Rennstall ordentlich geführt hat, dann mit dem Schott hat.
Mhm. Du Martin, ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Hast du jemals so Formel 1 Spiele auch gespielt, so Formel 1, ich erinnere mich gerne an Formel 1 97 auf der PlayStation 1, das habe ich bisher oft gespielt, bin viele Saisonen da gefahren.
Nein, PlayStation habe ich nie gehabt, aber wie haben es geheißen? Nur Formel 1 hat das geheißen für einen PC, wo ja der David und ich uns legendäre Duelle geliefert haben.
Das
war ein Wahnsinn. Mit Splitscreens oder einfach Netzwerk, jeder auf seinem eigenen Computer.
Da, und bist du am liebsten...
Ich bin gerne bei Ferrari gefahren.
Immer...
Investigative Frage.
Immer das, was der Berger gerade gefahren ist, glaube ich.
Und für mich die wichtigste Frage, bist du von der Ansicht her so gefahren, dass du im Cockpit sitzt oder ist von der Ansicht so, dass du den Boliden annoncierst?
Nein, immer aus dem Cockpit raus.
Oh, das war aber
schwierig. Wenn man es so sieht oder so halbert sieht, das Auto, war es viel leichter.
Und der Christian und ich sind einmal in der VR World, oder wie hat es geheißen? Also auf ein virtuelle Realitäts-Kaffeehaus.
VR-Kaffee?
Ja, so. Haben wir uns eingesetzt in so einen Boliden. Und da ist man auch voll schlecht geworden.
Ja, wie Michael Schumacher, das ist ein gutes Zeichen. Der hat das auch nicht ausgehört, in die Simulatoren
zu fahren.
Das war eine Schwäche von ihm. Die einzige wahrscheinlich.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum sein Bier so wach ist. Nicht das andere. Vielleicht hat das auch das. Okay.
Ja,
ich
muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer hat damals gebaut, wie wir gegen ihn abgefallen sind.
Ich glaube, wir haben beide das Rennen nicht beendet aufgrund von
Speiben.
Ja. Aber Martin, jetzt geht es schon langsam um in der Formel-1-Sprache zu bleiben, in die Zielgerade von seiner Karriere. Ja? Wir haben ja schon gesagt, 97, seine letzte Saison. Da ist natürlich auch, da ist was passiert, aber da kommen wir dann dazu, wenn wir soweit sind, weil du hast vielleicht vor 97 noch was.
Ja, warum ist eigentlich zu Benetton gegangen? Also er hat gewusst,
gute Frage.
Weltmeister, ja, und er hat gewusst, der Michael Schumacher kommt zu ihm. Das hat er schon gewusst. Der Alesi wird gehen, der Michael Schumacher kommt. Und dann hat er aber leider nicht die Mechaniker und Ingenieure bekommen, die er wollen hätte.
Sind die so Schott wichtig? Hat.
Die sind enorm wichtig. Das hat ihm auch schon bei McLaren Probleme bereitet. Er wollte nämlich auch, dass er Top-Mechaniker, ich glaube Ascanelli oder Carsten, er nennt Mechaniker-Ingenieur, Renningenieur von Ferrari ihm folgt.
Aber Martin,
und der Ron Dennis,
ich merke es.
Der Ron Dennis hat ihm zugesagt, passt, er kommt, nur leider kommt er dann aufs Auto vom Senna und nicht zum Berger. Und da, das hat ihm richtig wehgetan und seitdem der neue Ingenieur von Ferrari beim Senna Auto war, ist der Senna einfach wirklich besser geworden, weil er hat einfach, das war ein Genie. Und wie er dann gewusst hat, dass er 96 bei Ferrari sicher nicht die Top-Leute auf seinem Auto haben wird, hat er gesagt, dann geh zu Benetton, Beinhardt.
Da ist auch schön.
Da ist auch schön, ja.
Krieg ich vielleicht den Pullover
von
dazu.
Von dem her, genau, ja. Aber es waren dann beide, Alesi und er, sehr überrascht, wie aggressiv der Benetton zum Fahren war. Und da haben es beide leider sehr viele Probleme gehabt.
Wieder mit dem Alesi?
Ja, genau.
Wie oft kommt
denn der davor? Das sind gute Kumpels, ja, muss man echt sagen. Seit 93 bis 97.
Der lebt noch,
ja. 90, alle lebt gemeinsam.
Schon Alesi?
Ja, noch immer, ja. Super, man sieht auch nur regelmäßig bei den Formel 1-Rennen.
Ja, schön graumeliertes Haar. Super, super Bursche. Ja. Aber jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, Gerhard Berger, selbst Mechaniker, kann er da nicht vielleicht dann das Heft in die Hand nehmen und selber dann aussteigen und die Reifen wechseln und wieder einsteigen und weiterfahren? Wenn er sich so ärgert, dass er nicht...
Zu Ferraris-Zeiten war er wahrscheinlich schneller gewesen, ja, beim Reifenwechsel.
Ja, das hätte er mal überlegen sollen. Also lieber Gerhard Berger, wenn du das hörst, vielleicht war das auch ein Punkt, warum du den einen oder anderen Weltmeistertitel nicht gewonnen hast. Gell?
Ja, und dann 97, da war er ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, da, die Kieferhöhlenentzündung hat sich schon doch über ein Jahr gezogen und dann ist richtig akut geworden bei drei Rennen und hat dann aussetzen müssen, ist dann durch den Alexander Wurz ersetzt worden. Sehr gut sogar, weil der Wurz ist dann in Silverstone sogar Dritter geworden.
Dritter, wissen wir noch.
Das war hervorragend, alles gesehen, ich kann mich noch echt gut erinnern.
Ja, sehr gut erinnern.
Genial, wie er da gefahren ist. Und dann hat es kurz geheißen, typisch für die Formel 1, nein, der Wurz wird gleich einen Berger ersetzen. Aber dem war eh nicht so. Und
so schnell kannst du einen Berger nicht ersetzen.
Du sagst das. Und er ist zurückgekommen, stärker wie, als je bevor und... Ich habe mir nicht gedacht, zuerst, Chris, wie du gesagt hast, das war das Interview, weil da hat er gesagt, bei dem Rennen, da will er jetzt einfach auch gewinnen, zu Ehren seines Vaters. Okay. Und da ist einmal alles aufgegangen. Schnellste Runde, Pole Position, perfekter Hattrick und der Sieg. Und ja,
hocken. Ich muss unterbrechen, weil der David ruft an, der Telefonjoker. So, servus David.
Servus.
Kannst du bitte so lieb sein und live hier im Podcast über Gerhard Berger, den sechsbeinigen Hund, einmal, wie heißt es, Montezembi-Lo richtig aussprechen, weil ich tue mir da sehr, sehr schwer. Und Andrea, wie heißt er? Sag uns das bitte nochmal, weil der Martin ist ein großer Formel-1-Experte, aber selbst da hat er, nein, er hat es eigentlich wirklich keiner sehr gut gemacht, aber... Keiner spricht so gut Montezemolo aus wie du und von daher bitte jetzt ins Mikro, bitte.
Luca di Montezemolo.
Boah, das war jetzt wirklich hervorragend.
Wahnsinn. Und ein bisschen so oberösterreichischer. Wir sind eine große Oberösterreich-Fans da im Podcast, ihr wisst es. David liefert immer stark ab. Immer wenn es um Formel 1 geht, haben wir Oberösterreicher da. Und ich schwöre dir eins, lieber David, der Martin, wir sind schon eine Stunde beieinander.
Wir konnten nur schon drehen.
Der ist gut drauf.
Ewigen Zeiten, auf den Podcast, wirklich,
ja, super. Und jetzt bist du aber auch noch dabei gewesen. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Außer du hast natürlich noch was zum Sagen. Möchtest du vielleicht liebe Grüße an den Dieter ausrichten oder was?
Ich grüße alle Hände und den Dieter ganz besonders natürlich. Und der Chris ist hoffentlich auch dabei.
Der natürlich, ja.
Ist eh klar.
Hallo.
Grisse, Grisse finde ich voll gut. Ja. Grisse ist auch da. Ja. Ja, magst du auch wieder mal kommen, beim Senna vielleicht, dann, weil den werden wir heute leider nicht mehr schaffen. Aber
ja, aber sehr gern.
Vielleicht einmal mit Martin allein und der Christian und ich schauen einfach nur zu. Das wäre auch schön irgendwie. So. Dass wir dabei sind, aber gar nichts sagen. Das wäre auch mal super.
Das sind wir das Publikum. Sind wir mal die Hände.
Na, schauen wir mal.
Die applaudieren, jawohl.
Wir werden jetzt beim nächsten Fan-Treffen, wann sagst du uns nochmal bitte das Datum, Fan-Treffen in Schönering am
29. April. Bei Ausstrahlung
so natürlich
schon ein bisschen nicht mehr ganz up to date.
Achso.
So, nein, ist schon vorbei.
Es ist schon vorbei. Ich hoffe, ihr wart alle da.
Es war wunderschön. Viel Spaß.
Der Final Countdown, aber.
Da haben wir den schon aufgenommen, den Sender.
Dann würde ich vorschlagen, lieber David, zugunsten der Stunde, ihr habt wahrscheinlich da euren Mitschnitt von eurem Konzert. Vielleicht kannst du mir dann den Final Countdown schicken und das wird dann unser.
Ich weiß nicht, ob es einen offiziellen Mitschnitt geben wird, aber falls ja, gern.
Sehr gut, sehr gut. Vielleicht, also wenn ihr jetzt schon den Final Countdown gehört habt als Eröffnungslied, dann wisst ihr, es hat geklappt.
Ja, genau.
Passt. Na gut, schönen Tag nur, lieber David.
Spaß noch.
Alles Gute, tschüss.
Servus.
Ich glaube, dass der Dave jetzt gerade wieder einen großen Sprung in Richtung Hand des Jahres 2023 gemacht hat.
Definitiv.
Unglaublich, ja. Also mit einem sympathischen Anruf, ja, katapultiert sich Viere. Wie damals der Gerhard Berger gegenüber dem Senner, der schon Weltmeister geglaubt hat zu sein, aber dann.
Und dann erworben ist.
Oder? Und dann erworben ist, ja.
Aber der Sender war einfach unglaublich, der hat alles geschafft. Das war ich ehrlich
sagen. Aber so einen Sender haben wir jetzt auch als Hörer nicht, muss man auch sagen. Selbst,
ein Sender?
Ja. So ein Sender, ja. Selbst ein.
Eine Senderin vielleicht.
Aber alle jetzt sehr ehrlich.
Prost haben wir auf jeden Fall viel.
Prost haben wir viel, aber ehrlich, also alle sehr ehrlich. Jetzt bei aller Kritik, die da einstecken muss.
Ja. Ist er der Sender?
Ist nicht der Dieter ein bisschen so der Sender unserer Hörer? Ist es nicht? Oder ist er mehr der Luca di Monticemolo?
Also ich kann euch eins sagen, der erste Podcast, den ich mit dem Dieter gemacht habe, der ist auch ein bisschen verunglückt. So wie der Sender. Aber... Aber ich bin gut im Schnitt und habe da noch relativ viel retten können.
Nein, es geht ja nur um den Hörer,
ja,
den Händler. Es geht ja nicht um einen Machtschädel.
Ja. Na klar, ich habe schon verstanden, ich habe nur, das war das, was mir dazu eingefallen ist. Ja. So ein Podcast ist ja was Dynamisches, ja. Da geht es um Schlagfertigkeit, da braucht man nicht mehr nachfragen, oder? Du, Christian, natürlich.
Der Dieter ist für mich natürlich mein Lebenssender.
So schaut es aus. Übrigens, der Gerhard Berger hat dem Sender mal irgendeinen Aktenkoffer aus dem Hubschrauber geschmissen.
Ja, sehr gute Geschichte.
Ja. Stimmt, ja, das, aber ich habe mir immer gedacht, das war der Brüller, der Aktenkoffer. Weil ich glaub, ja,
der Brüller hat es immer erzählt, die Geschichte. Deswegen, ja? Oder was, ja. Ah,
das haben wir, glaube ich, im Brüller nämlich Podcast falsch erzählt dann.
Ich glaube, da waren sie im Anflug auf Monza.
Wieder mal Monza.
Und, ja, die verfolgt uns die Rennstrecken. Und der Ron Dennis war ein Hubschrauber, ich glaube, seine Frau. Der Berger.
Haben wir Dennis auch wieder drinnen? Gefällt sich der Dieter auch?
Ja, genau. Ja.
Der Sender vorne gesessen mit den Kopfhörern, glaube ich.
Ja, und der Berger hinten, und weil einfach gut drauf war, hat er sich gedacht, hau ich den 8000 Dollar Koffer einfach beim Fenster raus.
Weil er der neue Vertrag, glaube ich, den der Sender unterschrieben hatte bereits, gell?
Genau. Und
wieso kann man eigentlich
so? Und der Senna und also der Ron Dennis, der war ja, die haben ja so Schiebefenster. Kennst du das ja aus jedem Militärfilm oder was, Kriegsfilm? Wo die Hubschrauber seitlich die Tür offen haben und Leute schießen außer diese
Daten. Also Hubschrauber war es?
Hubschrauber. Nein, war kein Flugzeug. Okay. Nein, war Hubschrauber.
Dann geht's.
Der Ron Dennis hat sich gar nichts sagen traut, weil er es überhaupt nicht packt hat, die Situation. Und dann wieder Senna gelandet ist, traut er sich um und findet seinen Koffer nicht. Und dann kommt schon einer vom Flughafen daherkrannt im Hintergrund und wachelt mit dem Koffer herum. Und der Senna hat dann eigentlich den Auszug gekriegt. Also einfach, das gibt's ja nicht. Der Vertrag war noch drinnen. Also, oder sagen wir so, im Koffer ist nichts passiert. Der hat das echt ausgehalten.
Wow.
Also Qualität hat ihren Preis immer sieht und steht er dafür. Nur anscheinend dürften alle Füllfedern und Kugelschreiber, die da drinnen waren,
ausgerundet sein,
explodiert sein beim Aufprall. Und er war dann unleserlich anscheinend.
Hat er einen neuen Vertrag bekommen.
Wahrscheinlich nur
zu besseren Konditionen. der Gerhard Berger war ja immer großer Verhandler. Sagt mir noch. Hat immer super
immer ein guter dotierte Geschäftsmann. Das muss man sagen. Der
bestverdienendsten Formel 1-Fahrer, obwohl er nur 10 Siege gefeiert hat. Gell?
So schlecht ist das auch nicht, Christian. Ich weiß gar nicht, warum du es so wie tust.
Ich tue es ja nicht auch, aber es sind jetzt sonderlich viel, oder? Ich meine, mehr als ich?
Ja, eben. Nein, 10 ist schon nicht so schlecht. Ja.
Aber 10.
9 mehr als der Jean Alesi zum Beispiel.
Ja, aber
10 mehr als der Guschelmin.
Und der Rubens Barrichello.
Und der Gianno Nannini.
Der hat sicher auch eine 10 gehabt, oder?
Der kommt hin wahrscheinlich mit 10. Warte, war vielleicht ja. sogar Punktlandung jetzt von dir.
Aber war typischer 200.
Das war, ja, der war einbetoniert. Bei Ferrari als typische Nummer 2, ja.
Sage ich gleich mal für Siege, der Rums bei Kello gemacht hat. Martin, bitte weiter.
Gut, ich glaube, jetzt sind wir dann fertig mit der Formel 1-Karriere von Gerhard. Er hat dann einfach aufgehört, weil er sich gedacht hat, der Körper, der spielt nicht mehr mit. Und
11 Siege, Rums Barrichello.
Na, fast eine Punktlandung. Aber wow, Chris, super.
Danke.
Sehr stark, ja. Verdammt, einer mehr ist der
Bier. Einer mehr ist der Bier.
Und was das, ist das für ein Zwarer?
Das tut schon weh. Ich
würde nie sagen, so, das war einer von den Top-Fahrern, oder?
Nein, das haben wir beim Berger aber schon gesagt.
Schon sagen. Oh ja.
Nein, beim Barrichello nicht.
Nein?
Nein.
War der nicht vorher Zweiter und so, hinter dem Schumi?
Ja, aber einer, weil er einen extrem guten Wagen gehabt hat.
Ja, natürlich.
Sonst
war es. Das alles zusammenspielen.
Also sind nicht ausgegangen. Da war der Berger schon, also wenn, ja. wenn die da zu Ferrari persönlich auswählt und Ron Dennis dich einstellt und dann die Ferrari wieder zurückholt oder halt er dann auch selber seinen Teil dazu beiträgt, da war schon hochgehandelt, der Berger. Das war schon ein Nachwuchstalent mit ja. Weltmeisteranspruch.
Man kann die Zeit überhaupt nicht miteinander vergleichen. Er war ein guter Fahrer. Das möchte man ihm überhaupt nicht in Abrede stellen. Und er war immer besser als Jean Lesi und das ist uns, vor allem Martin Olli, sehr, sehr wichtig.
Sehr, sehr gerne. Und Martin, du hast jetzt, bevor wir, also wir haben jetzt gesagt, er beendet schon langsam seine Karriere, das sind 97, der Akku war leer, der Körper war verschlissen, er hat es nie bereut, es war die richtige Entscheidung. Wir wollen den Podcast noch nicht beenden. Martin, du hast jetzt nur ungefähr 5 Minuten Zeit, über sein Leben nach der Formel-1-Karriere zu berichten. Vor allem bist du ein großer DTM-Fan. Was ist denn ein DTM überhaupt?
DTM ist das Deutsche Tourenwagen-Masters. Ist eine Rennserie, die, sage ich, wie es der Gerhard Berger 2017 übernommen hat, aus, sage ich, coupéhaften Rennautos bestanden hat, also Audi A5, 3er BMW, Mercedes C-Klasse. Und der Gerhard Berger hat eigentlich diese Rennserie, die eigentlich im Untergang geweiht war, weil halt die großen Hersteller, Mercedes hat 2018 den Ausstieg verkündet und BMW und Audi 2020. Und da wäre einfach, weil das waren die einzigen drei Hersteller, die in der Serie gefahren sind, da wäre es aus gewesen mit der Renngeschichte. Aber der Gerhard Berger wollte einfach nur mal was draus machen und hat das gescheit angegangen. Hat sich gedacht, na, mit diesen coupéhaften Prototypen, das werden wir nicht mehr finanzieren können in Zukunft. Und hat einfach ganz simpel gesagt, GT3 Autos, das sind also die klassischen Ferraris, die es auf der Straße gibt, Porsche 911. Hat gesagt, da gibt es ein Reglement dazu, da gibt es schon Rennautos. Das werden wir jetzt in der DTM einsetzen, weil die Autos sind einfach billiger. Die Autos kennt man schon, die Technik kennt man, die Teams haben schon Erfahrung gehabt, die weltweiten oder so in Europa, die Teams haben Erfahrung mit GT3 Autos gehabt und so gesehen sind relativ viele neue Teams dann mit diesen neuen Renntyp Autos in seine Rennserie eingestiegen und somit konnte die Rennserie am Leben erhalten werden und wurde wieder zu einer sehr interessanten und lukrativen Geschichte. Corona hat natürlich einiges an Probleme bereitet, aber das haben sie gut überstanden.
Ja, Corona habe ich jetzt verstanden.
Ja, jetzt im Nachhinein kann man schon so nennen, war eine lustige Zeit im Nachhinein.
Deportiva. Mein Herz steckt für Deportiva.
Und ja, die letzten 2 Jahre vor allem, da waren die Rennen genial. Habe ich auch viel im Fernsehen verfolgt, vor allem auch einiges an österreichischem Beitrag. Der Breining aus Linz, der ist mit dem Porsche da sehr erfolgreich unterwegs und sein Neffe, der Auer, der ist ja mehrmals Vize-DTM-Meister geworden und die letzten Jahre ist er auch um einen Titel mitgefahren, ist leider wieder nicht ganz ausgegangen, aber der ist weiterhin dabei, auch 2023, genauso wie der Bortolotti, ein Wiener mit italienischen Wurzeln, fährt leider für Italien, sehr aber
schön. Der Eisprinz.
Der Eisprinz, genau. Ja.
Christian, Sportexperte, wir wissen es bereits.
Sport- und Eisexperte.
Großer Eisexperte. Heute haben wir schon Eis gegessen. Also was waren deine Sorten vielleicht ganz kurz?
Stracciatella und Was war das?
Die ganzen
Holzschuhe. Was war das? Das war, ich glaube, zu Toffifee, oder? Sowas. Sowas.
Mit Karamell auf jeden Fall. Gönnt euch auch mal Eis, liebe Leute.
Was hast denn du gehabt, Olli?
Nutella und Kokos. Es ist eine Gefühlsentscheidung. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Ich habe kurz überlegt, ob ich dieses Milchding nehme. Ja? Normalerweise bin ich eher der Milch-Eis-Mensch dann auch. Oft bereue ich es dann. Und heute habe ich das Gefühl gesagt, Kokos. Und es war die richtige Entscheidung.
Passiert ja selten, dass man Kokos nimmt, oder?
Nein.
Mir schon.
Dir?
Also mir ist, ja, ich muss ehrlich sagen, es ist mir noch nie passiert.
Was ist dein Lieblingseis, Martin?
Mit Kokos bin ich schon dabei.
Echt?
Aufgrund von Bounty. Es ist hervorragend.
Dann werde ich das beim nächsten Mal probieren.
Vielleicht heute noch.
Was würdest du als zweites?
Schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr Kokoseis mixt. Vorhin der David. Sollte das bitte in die Kommentare schreiben. Und wenn das nicht tut, sende ich seinen Telefonanruf nicht.
Jetzt habe ich nochmal unter
Druck. Ja, nee, aber definitiv.
Aber er hört sie erst dann.
Na, wieso? Er hört es und er kann danach entscheiden, ob er in die Kommentare schreibt oder nicht.
Aber du sendest seinen Telefonanruf nicht?
Den kann ich ausschneiden.
Ja, aber da ist ja schon online. Also, da schneidest du ihn noch einen aus. Du. Dann ist er kurz online?
Ja, dann nehme ich ihn wieder an. Nimmst du noch? Nein, du hast recht, das geht nicht. Hast Glück gehabt, David.
Ja, und letztes Jahr, also Ende 22, hat der Gerd Berger wieder als tüchtiger Geschäftsmann die DTM verkauft an den ADAC. Tüchtig, würde ich die Roller sagen. Ja,
tüchtig.
Weil er sich auch wieder mal gedacht hat, das könnte kritisch werden, weil er möchte die DTM auf eine elektrifizierte Rennserie umstellen und da war die Finanzierung relativ schwierig und die Werkteams oder Privatteams haben sich da ein bisschen geziert. Jetzt werden sie weiterhin auf Benzinbasis weiter Rennen fahren. Und Gerhard hat das einfach rechtzeitig abgetrennt, bevor irgendwas passiert, weil er war ja persönlich mit seiner eigenen Firma da dabei und hat jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gewinn gemacht und kann sich jetzt völlig seiner Familie widmen.
Was er auch tut, weil er möchte. Nicht ein zweites Mal oder was ein drittes Mal.
Auf jeden Fall nur erwähnen muss, was er am Alesi
seiner Kinder
miterleben darf.
Nein, was soll ich nicht? Er möchte nicht ein zweites oder drittes Mal das Aufwachsen seiner Kinder miterleben. Das ist die Einstellung vom lieben Martin. Der Gerhard wiederum sagt, er möchte es nicht vermissen und nicht versäumen. Aber jeder wie er will, sage ich zumal.
Also was der Gerhard eigentlich, sage ich den anderen, doch nur. Was der Gerhard Berger dem Jean Alesi und auch den anderen Zweitklassenfahrern und allen anderen Nicht-Weltmeistern vorausgehabt hat, war, dass er sich eigentlich nach dem Formel-1-Rücktritt richtig gut etabliert hat im Motorsport.
Ich möchte nur ein paar aufzählen, zum Beispiel BMW. Ivan Capelli.
Ja, genau.
Jacques Lafitte.
Andrea De Cesaris.
Andrea De Cesaris.
Da haben wir Alessandro Nannini, jetzt wissen wir es, wie er heißt.
René Anou vielleicht, ja. Also wir kennen ihn, Andy Wallace, ganz großartiger gewesener, ja. Theo Fabi und vielleicht Thierry Buchsen.
Haben wir noch nicht drüber geredet.
Thierry Buchsen, den kann ich mich noch erinnern.
Ja, selbstverständlich, ja. dann vielleicht der Jonathan Palmer, kennen wir auch natürlich nur aus den, Derek genau. Warwick, habe ich schon gesagt, glaube ich, gell?
Ja,
und zählst du ganz viele auf, aber bevor ich es vergesse, mir wäre noch, du hast aufzählt, es hat einen Ingenieur gegeben. Es hat einen Ingenieur gegeben, ein Genie, das er mit zu Ferrari nehmen wollte oder zu McLaren. Zu McLaren, wie hat der nochmal geheißen? Bitte, kannst du das nochmal wiederholen? Weil den würde ich nämlich auch gerne mehr als Helden nehmen.
Das war der Ascanelli.
Ah ja, genau. Wie wäre es, wenn wir über den auch mal, also wenn wir Formel 1-mäßig
auch mal ein bisschen tiefer tauchen, was? Und uns auch mal Ingenieure her.
Deep Through, sagt man im Podcast gewesen.
Deep Through? Mhm. Wenn wir da auch mal ein bisschen so deep throaten und da ein bisschen tiefer gehen einfach alle.
Sehr gern. Ich würde wirklich nur einiges erfahren über zum Beispiel Riccardo Patrese, über Eddie Cheva oder über einige andere. Ja?
Viele.
Sehr, sehr gerne. Über Guschelmin zum Beispiel.
Oder über Karl Wendlinger.
Karl
Wendlinger.
Wendlinger.
Er ist auch, ja.
Und wird der andere österreichische Kassen Christian Klein ja. oder so?
Ja, den haben wir auch gehabt. Ja.
Den kennt man auch immer.
Das war interessant, ja. Ja, weil wir vom Wendlinger jetzt gerade geredet haben, der Berger ist ja dann nach seiner Formel-1-Karriere bei BMW Motorsportdirektor geworden mit dem Dr. Mario Theissen und war dann, was viele nicht wissen, sehr erfolgreich dort tätig, weil 1999 hat BMW gleich einen Sieg in Le Mans feiern können. Das war wirklich genial und da hat nämlich der Karl Wendlinger den ersten Platz in seiner Autokategorie gemacht, in der GT3-Klasse. Es war für Österreich 1999 ein Wahnsinnsjahr in Le Mans, muss man wirklich sagen, ja. Was halt viele nicht mitgekriegt haben.
Ja, Le Mans kriegst du im Fernsehen? Oder kriegt man's, wo kriegt man das noch mit?
Damals war Eurosport sehr präsent und der ORF hat ab die 10er Jahre auch angefangen, wieder das zu übertragen. Ich war der Alexander Wurz und der Christian Klein. Sind dann auch in Le Mans gefahren, das war 2008, 2009,
ja.
Und dann war der ORF eigentlich immer live dabei, ja, das war ganz super.
Jetzt ist
er jetzt? Jetzt werden wir schauen, was sie heuer noch tut. Der Eurosport ziemlich sicher, ob der F nochmal was übertragt, wird man sehen, ja.
Ich muss ja bald wieder mal sein, oder?
Ja, am Vatertag, klassisch. Weiß ich schon, was ich tun werde.
Mal ausschauen.
Ja, und dann nach Le Mans ist es weitergegangen bei wieder in der Formel 1, wo BMW Motorenpartner beim Williams geworden ist. Und dort war ja bis 2003 waren es Motorenlieferanten. Und da waren eigentlich die besten Jahre von Williams seit den 90er Jahren wieder,
muss man echt sagen.
Das hat er ohne Gerhard war da nichts dran. Das muss man ganz ehrlich sagen. Er hat die Connections gehabt und hat einfach die richtigen Leute zusammengeführt. Und mit Montoya und Ralf Schumacher haben es einige Erfolge gefeiert.
Montoya war sehr beliebter Rennfahrer bei mir.
Montoya, für mich.
Aldo Montoya. Also das war ein Wrestler, glaube ich. Schaut's.
Ja,
der hat's war angegeben. Ja, genau. Nein, das war ein Catcher, natürlich.
Montoya, der zweite Fahrer von Williams gewesen, als Hill.
Graham Hill? Nein, Damon Hill.
Ja. Nein, aber da auch nicht mehr. Da war der Damon auch schon in Pension.
Was gibt's noch? Du hast jetzt noch. Ja,
vielleicht hast du. Kennst du die Geschichte von dem Haus, das der Niki dem Gerhard weggeschnappt hat?
Nein, die kenne ich nicht, ne? Auf Ibiza wahrscheinlich?
Ich glaube, es war Ibiza oder Mallorca, wahrscheinlich Ibiza. Da war der Gerhard schon länger an einem Anwesen dran, aber die Verkäufer wollten so viel Geld, beziehungsweise der Gerhard wollte das nicht zahlen und hat immer über Jahre hinweg eigentlich mit denen verhandelt und sitzt dann auf seiner Yacht gemeinsam mit Familie und mit Niki Lauders Familie und führt dann das Telefonat und sagt wieder dem Verkäufer, beziehungsweise dem Mittelsmann, das ist zu viel und sagt jetzt seine Summe und so und sie nähern sich immer mehr an. Also es war kurz vor Abschluss, so erzählt es der Gerhard. Kurze Zeit später kriegt der Niki einen Anruf. Und der Gerhard schnappt jetzt so am Rande irgendwelche Zahlen auf und denkt sich, okay, das passt doch irgendwie. Ja, was? Das gibt's ja nicht und so. Und spricht dann nach dem Telefonat den Niki an, hast du jetzt gerade mein Haus gekauft? Und der Niki sagt, was ist so dein Haus? Das ist mein Haus. Ja. Und dann sind sie dort gewesen. Und haben aber trotzdem nur den Urlaub gemeinsam verbracht, ohne viel böses Blut.
Ja, man kann ja sich so ein Haus einmal teilen. Vielleicht hat der Gertschi dann ein paar hundert Tage gehoben bei der Bank in Ibiza und hat ihm da gesagt, ja, die Hälfte gehört jetzt mir, gell? Lieber Niki. Und dann jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Der Gerd Berger ist dann 2006 bei Toro Rosso eingestiegen, das ehemalige Minardi-Team, wo er eigentlich dann auch innerhalb von drei Jahren große Erfolge gefeiert hat mit dem Sieg in Monza.
Ja, mal wieder Monza.
Und Sebastian Vettel. Unglaublich, ja.
Wie ist es eigentlich mit Minardi? Aber es war ja auch das Jaguar-Team, oder? Vorher. Oder täusche ich mich hier? Ich denke
das
Jaguar ist dann
da
zu Toro Rosso geworden. Da bin ich mir relativ sicher. Oder ist Jaguar zu Red Bull geworden?
Jordan war vorher Jaguar.
Okay, wir werden es recherchieren noch, aber das
und da war ja dann
der
Niki Lauder dann der Team-Chef.
Mhm.
Mit dem Klien.
Ja, aber
Dann hat es eher mit Red Bull zu tun, vielleicht Jaguar.
Und dann, ja, und nach, so gefährliches Halbwissen. Nach Jaguar, dann ist Red Bull geworden.
Dann war das gewesen sein. Ja. Okay, also Jaguar in Grün und Red Bull hat Jaguar dann sozusagen als Sprungbrett benutzt und hat es umlackiert und hat wesentlich mehr Erfolg gehabt.
Genau.
Ihr wisst es eh alle selber noch.
Das ist, und wenn nicht, lässt es noch.
Wenn nicht, lässt es noch. Wir haben jetzt noch euch mitzuteilen, dass der Gerhard Berger mit einer Portugiesin verheiratet ist, und zwar der Ana Corvo, und er hat mit ihr zwei Töchter, und darunter ist eine Schauspielerin, der Christian, der große Filmkenner, vielleicht kennst du die Heidi Berger. Vielleicht kennst du den Helmut Berger.
Ja.
Ja, der ist in Wahrheit der Vater, sie ist nämlich adoptiert. Und mit seiner Lebensgefährtin Helene hat Berger eine weitere Tochter und einen Sohn. Und aus der ersten Beziehung mit der Rosi Troppmeier, da ist die älteste Tochter, wo wir dieses bekannte Video herkennen. Und sein Vater, das wollte ich vorher noch sagen, weil das habe ich, glaube ich, sogar kurz angeteased und angesprochen, da bin ich aber nicht zum Wort gekommen bei euch Elefanten, in der Elefantenrunde. Der ist nämlich vor seinem letzten Sieg gestorben. Und da hat er nochmal alle Ressourcen mental freimachen können. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das immer gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht auch so gut gewesen wie der Senna, weil der hat das immer können. War ein sehr interessantes Statement da von ihm. Aber im Zusammenhang, wie viel mentale Kraft da dazu gehört für so einen Formel-1-Sieg. Es ist nicht nur, man muss es nämlich nicht nur hier haben,
sondern auch hier. Ja, genau. Sieht man zwar nicht im Podcast, aber es kann sich jeder denken.
Und bevor ich mich von euch verabschiede, oder ich verabschiede mich bereits, wenn ihr dann das Mikro weiterschwenkt, bin ich schon weg auf der Toilette, und ich möchte euch aber nur das eine oder andere über den Marcelio Guschelmin auf den Weg bringen. Aber ich glaube, beim Senna-Podcast werden wir dann ein bisschen näher auf ihn eingehen, weil ich habe gerade bemerkt, der Guschelmin ist ein Brasilianer, und ich habe auch im Wikipedia-Eintrag bemerkt, dass er ein Freund vom Senna war. Freund Ayrton Senna. Hm?
Ja, da steht's. Das ist dir immer sehr wichtig, Olli. Freund von Ayrton Senna wäre auch Gerhard Berger. Und da schließt sich der Kreis, war ein sehr, sehr guter Freund von Ayrton.
Das ist ein richtiger, wahrer Freund, muss
man sagen. Wir sind Freunde sowieso wichtig. Guschelmins erster Formel-1-Start war 1988 im Preisgroßen von 1988 und letzter in Australien 92. Er hat insgesamt 74 Starts gehabt. Und eine schnellste Runde. Das war sein Erfolg, sein größter Erfolg. Bitte bleibt. Was
ein Freund vom Senna war.
Stay tuned, ja. Wenn es mehr über färöerische Nixon wissen wollt. Oder über Marcelo Guschelmin. So hat jeder sein. Sein
ist eine Riesengeschichte.
Vielleicht können wir beide mal kombinieren. Guschelmin und die Riesenfellhaut. Also als Robbenhaut. So.
Ja, die haben wir ja schon. Jetzt erzählt dann eine
Riesengeschichte. Ach so, Riesengeschichte, so. Ich freue mich schon sehr.
Ja, Olli, dir auch meine Gratulation. Du hast wirklich voll lang durchgehalten heute. Wie lang sind wir schon auf Sendung?
So lang.
Sieht man gar nicht, gell? Ja, dann werde ich mich auch verabschieden. Alles Gute, alles Liebe. Und die letzten Worte bleiben unserem Gast.
Ja, und ich sage, es war mir ein Vergnügen, ein Volksfest, eine Ehre. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Baba.
Yes. Ja. Okay. Okay.